Willkommen zurück bei den Bohrleuten. Heute wieder nur in der Zweierkonstellation. Hallo Stefan.
Hallo Marcel.
Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Wahlkampf der Grünen beschäftigen und wie es die Tradition gebietet, am Anfang noch kurz über ein neues Rezo-Video sprechen. Aber bevor wir zu unseren Themen heute kommen, noch ein kurzer Hinweis. Wir sind jetzt hier mit dem Podcast auch auf allen gängigen Plattformen und Clients auch vertreten. Also wer jetzt diese Episode in einem eingebetteten Player auf Twitter oder auf Deliberation Daily bei dir im Blog oder so hört, also wie so ein Tier im Browser den Podcast hört. Der Hinweis, ihr könnt uns auch jetzt überall abonnieren. Und in dem Zusammenhang auch, wir würden uns auch freuen, wenn die bereits bestehende Hörerschaft uns vielleicht auch weiterempfiehlt oder bewertet. Man kann auch bei Apple Podcasts da einen Kommentar oder eine Bewertung schreiben. Das hilft immer auch, neue Hörer, Hörerinnen zu finden. Also würden wir uns sehr darüber freuen. Natürlich nur, wenn ihr Gutes zu sagen habt. Das Negative könnt ihr uns dann gerne privat sagen. Nee, also wie gesagt, also jede Bewertung oder jeder Kommentar ist herzlich willkommen. Feedback, es wird ja zum Teil auch bei dir im Blog auch diskutiert. Also da kann man ja auch mit diskutieren, wer das vielleicht noch nicht auf dem Schirm hat, wenn du das dann postest, dann bei dir in den Kommentaren. Und da würde ich sagen, dann fangen wir direkt mit dem nächsten Rezo-Video an. Wir hatten da ja schon in der vorletzten Ausgabe darüber gesprochen. Und jetzt ist der zweite Teil gekommen und es kommt wohl noch ein dritter Teil, hat er angekündigt. Aber der zweite Teil, da ging es ganz konkret ums Klimathema, in dem wir uns ja letzte Woche auch ausführlich mit Daniela damit beschäftigt haben, mit dem Thema. Und er hat da nochmal sehr stark nochmal viele Dinge nochmal rausgearbeitet, die ja schon auch... Es ist ja nicht, es war, ich glaube, ich hatte so auf Twitter gesehen, dass da jemand gesagt hat, warum wird es in den Medien nicht berichtet? Und Rezo hat dann darauf geantwortet, es wird in den Medien darüber berichtet. Deswegen kann er nur diese Videos machen, weil er diese Informationen findet, die dann auch in seinen unzähligen Quellen und so weiter dann landen. Und ich finde das auch nochmal einen schönen Hinweis darauf, dass zwar diese Dinge auch in den Massenmedien auch stattfinden, aber nie geballt in dieser Wucht, in der das dann in diesen Videos dann immer zusammengeführt wird, was dann auch, glaube ich, auch nochmal einen anderen Impact hat, ja, um jetzt auch mal in diese Sprache zu benutzen, über die sich in den Zeitungen und den Online-Medien auch beschwert wird, weil die Sprache, die er benutzt mit vielen englischen Wörtern versetzt ist, wo dann auch diese Kritik habe ich an mehreren Stellen gesehen, dass er mit dieser Sprache eben nicht die ältere Generation erreicht, die er damit auch erreichen will. Und ich glaube, das ist grundsätzlich auch, also vielleicht als Zahlen, das ist vor 4 Tagen jetzt rausgekommen, jetzt wird er aufnehmen und hat auch schon wieder 3,2 Millionen Aufrufe. Aber das Problem oder die Herausforderung bei diesem Thema, wenn wir hier darüber reden, ist ja auch, dass wie sich die Generationen informieren, heute ja auch so schon stark auseinandergehen von den Medien her. Ne? Dass es nicht mehr so ist, jetzt dann fangen irgendwann die Jüngeren an, die Süddeutsche zu abonnieren oder so, sondern man informiert sich dann anders als die, ich sag mal, in Anführungszeichen, Erwachsenen. Und das führt schon auch zu einem stärkeren Bruch in der Öffentlichkeit, was auch so eine, ich glaube auch gerade bei so einem Thema, das so ein starkes Generationenthema ist, wie das Klimathema, auch eine Herausforderung ist, weil die einen Medien sehr stark von einer bestimmten Altersgruppe dominiert werden und die andere eben auch, die eine von den Jüngeren, die andere von den Älteren. Und dann hat es natürlich dann gibt es natürlich jemanden wie ein Rezo, der es dann geschafft hat, in beiden Sphären stattzufinden, weil er einfach so eine gewisse Flughöhe hat, dass er dann nicht mehr so ignoriert wird. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon erstmal so, dass diese Videos von Leuten konsumiert werden, die nicht, sagen wir mal, ja,
klassische Zeitlesende sind.
Ja, nicht, sagen wir mal, also vielleicht nochmal, also gerne auch nochmal der demografische Hinweis. Ich habe es extra nochmal rausgesucht für die nächste Wahl. Bei der Bundestagswahl 57,8% aller Wahlberechtigten sind älter als 49 Jahre. Und die werden mehrheitlich nicht auf diese Videos stoßen und die werden dann die Medien lesen. In Medien sind zwar diese Informationen auch drin, aber der Hinweis darauf, den finde ich auch immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen schwierig, weil der natürlich nicht diese Wucht hat, weil die Art und Weise, wie Bericht erstattet wird, natürlich, es macht einen Unterschied, ob du ein Thema mit einer großen Schlagzeile auf der Titelseite hast oder in einem Ressort und dann da auch nur im unteren Drittel auf der letzten Seite dann vielleicht drin hast. Das hat eine Auswirkung, wie Themen tatsächlich auch in der Bevölkerung ankommen und ob sie dann zum Beispiel in der Tagesschau stattfinden, ob sie täglich stattfinden, ob sie ab und zu mal stattfinden. Also die Gewichtung ist extrem wichtig. Es nur zu erwähnen reicht nicht, sondern es kommt auch auf die Gewichtung in den Medien an. Und da ist auch so dieses ganze Klimathema einfach, hat nicht die Gewichtung und wird nicht so dargestellt und begleitet, wie es von der Dringlichkeit her eigentlich begleitet werden müsste. Ich musste in dem Zusammenhang, bevor jetzt dann auch gleich das zu sagen, nochmal daran denken. Ich habe vor 10, 11 Jahren war das, da war so eine wirklich so eine schlimme Lobby-Schlammschlacht hierzulande. Da ging es um die Einführung des Presseleistungsschutzrechts, also ein neues Urheberrecht für die Medien. Und da wurde sehr stark dafür argumentiert, auch auf Titelseiten und sehr, naja, einseitig einfach. Ne? Also haben wirklich die Presseverlage in eigener Sache da, man kann schon sagen, Propaganda betrieben. Und es wurde aber dann auch immer gesagt, ja, aber natürlich, wir haben doch beide Seiten drin. Und dann hat man natürlich dann über Monate hinweg eine einseitige Berichterstattung und dann natürlich dann in den Feuilletons dann mal in den Monaten auch einmal einen Meinungsartikel, der dagegen argumentiert drin. Und der wird dann als Feigenblatt angeführt. Also das ist schon, ich sage nicht, dass das jetzt hier so extrem ist, und hier ist auch nicht so, da hat man auch nicht das Problem, dass die Medien dann auch ein Eigeninteresse daran haben, aber die Gewichtung in den Massenmedien ist da schon nochmal schon ein größeres Problem. Und ich glaube, dass das schon auch etwas ist, was man auch in diesen Rezo-Videos sieht, dass wenn man diese ganzen Informationen, die in der Öffentlichkeit sind, die wir wissen, wenn man die ballt und das dann auch mal in den Narrativer bringt und einfach mal einen roten Faden durchzieht, dann hat das schon nochmal eine andere Sprengkraft, die so in den klassischen Medien dann einfach so nicht rüberkommt.
Ja, das ist quasi das, was früher mal die Spiegel-Titelgeschichte war, ne? Also dieses gigantische Medienereignis, das dann die gesamte Republik in Bann schlägt, sozusagen. Und du hast anfangs dieses Zitat gebracht von wegen von irgendeinem Kommentator oder Kommentatorin, dass in den Massenmedien kommt das ja gar nicht vor. Wo du ja schon zu Recht gesagt hast, ja, das kommt schon vor, aber halt nicht in der Konzentration. Und ich würde auch diese Spaltung sozusagen innerhalb der Medienlandschaft nochmal betonen wollen, weil wie du schon sagst, ja, die Leute, die überwiegend dieses Video von dem schauen, das sind ja jetzt nicht eben die, die normalerweise eben auch ein Abo von der Süddeutschen haben oder die Spiegel Online Digital Abo haben, das ja auch sehr kostengünstig ist, was kostet das, 20 Euro im Monat oder so? Nee, das sind all diese Dinge. Und die Massenmedien erreichen bestimmte Gruppen schlichtweg immer weniger. Wir haben, wenn man sich so Zuschauerstatistiken anguckt oder sowas, bei den Öffentlich-Rechtlichen ist das ja besonders prononciert, ja, die werden ja, ist ja auch Rentnersender effektiv, ja, ARD und ZDF, ich glaube, deren Zuschauende sind im Schnitt noch älter als die durchschnittliche Wählendenschaft, und es ist nicht so viel besser bei den klassischen Zeitungen, da dazu tendiert das Publikum, das diese Dinger liest, ebenfalls stark in Richtung gebildet und Mittel- und Oberschicht. Das heißt, da haben wir schon mehrere quasi so Cleavages, die da dafür sorgen, dass bestimmte Gruppen schlichtweg raus sind. Das heißt, Themen, die in den Massenmedien, ich packe die mal in Anführungszeichen, quasi vorkommen, die erreichen so oder so größere Teile der Bevölkerung nicht. Weil ich glaube, wir müssen nicht drüber diskutieren, dass ein Medium wie der Spiegel oder wie die Zeit oder sowas, die sprechen nicht die 17-, 18-, 19-Jährigen an. Es gibt natürlich welche, die das lesen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber die sind nicht die Zielgruppe. Ja, also die gibt's halt auch, die laufen unter ferner Liefen. Also wenn die 10% von der Lesendenschaft ausmachen, dann wäre ich überrascht. Und dementsprechend sind diese Produkte ja auch nicht für die gemacht. Das gleiche gilt für die Tagesschau. Ja, also ich will nicht wissen, oder auch diese ganzen Talkshow-Formate. Ja, ich meine, wie viele Leute setzen sich denn um 20 Uhr noch hin von den ich nehme jetzt mal mein eigenes, unter 37-Jährigen, damit ich noch, oder unter 38-Jährigen, sorry, ich bin ja schon 37, die da quasi sich noch hinsetzen abends und diese klassischen Formate zu den festgelegten Zeitslots angucken. Ja? Das heißt, wir haben hier einen Unterschied von Mediennutzung. Und auf der anderen Seite passiert hier etwas Neues, weil ja, das Internet ist nicht mehr so unbedingt Neuland, aber nichtsdestotrotz bietet das Internet zum ersten Mal eine Konkurrenz an, eine Möglichkeit für solche Gruppen, die bisher überhaupt nicht repräsentiert waren, wie eben junge Menschen. Für die gab es schlichtweg früher keinerlei Möglichkeiten, ein solches Narrativ, wie du das gerade beschrieben hast, zum Klimawandel oder zu der Inkompetenz in der Regierung oder zu was auch immer zu bekommen, das auf ihre Zielgruppe zugerichtet war, weil erneut die Massenmedien machen das nicht. Die mussten sich verkaufen und verkaufen tut man üblicherweise an Leute, die Geld haben, und das sind eben nicht junge Menschen, nicht was die AnzeigenkundInnen angeht und die Abo-Beiträge, die diese Dinger üblicherweise kosten. Und wir haben jetzt eben mit dem Aufstieg von YouTube und ähnlichen Kanälen, wenn wir Instagram, Facebook etc. pp., haben wir plötzlich parallele Kanäle, auf denen Leute in dieses Nachrichtenmetier hüpfen können und urplötzlich quasi Millionen von Leuten erreichen, die für die klassischen Massenmedien einfach schlichtweg noch nie erreicht worden sind, was aber früher egal war, weil es keine Konkurrenz gab. Ja, also es ist ja quasi nicht so, als hätten diese 17, 18, 19-Jährigen, für die der Rezo wohl hauptsächlich sein Programm macht, früher in der guten alten Zeit, vor 30 oder 40 Jahren, als hätten die da quasi jeden Tag den Spiegel aufgeschlagen. Die haben da ja auch keine Massenmedien konsumiert. Und jetzt kommt da eben plötzlich so dieser Typ mit den blauen Haaren und mit dieser Sprache, die den gesetzten Feuilleton-Redakteuren so sauer aufstößt, und macht quasi diese Politikberichterstattung und kriegt da damit Millionen Klicks. Und der ist quasi ein neues Angebot, das es so bisher noch gar nicht gab. Und das ist eben so eine Fragmentierung. Ja, wir hatten früher eher so dieses seriöse Medien, in Anführungszeichen, auf der einen Seite, also Zeit, Spiegel, FAZ, Frankfurt Rundschau, Taz und so weiter und so fort, die Welt. Und auf der anderen Seite hatten wir sowas wie die Bild oder Fokus oder die Berliner Zeitung oder so, die halt das Boulevard machen. Aber auch das lesen die in Anführungszeichen, die jungen Menschen heute, die Jugend, die lesen ja das auch nicht wirklich. Deswegen, was die eben machen, ist solche YouTube-Videos schauen oder so. Das ist, glaube ich, der hauptsächliche Effekt, der da quasi auf der Meta-Ebene abläuft. Dass da jemand zum ersten Mal quasi diese Informationen überhaupt prominent reinträgt. Also, dass dem seine ZuhörerInnen nicht nur über die Osmose von quasi am Zeitungsstand vorbeilaufen oder den Gesprächen der Eltern lauschen oder in der Schule mal kurz berieselt werden oder so, sondern dass die quasi wirklich in ihrer eigenen Lebenswelt mit diesem Kram in einer Sprache und sie als Adressat konfrontiert sind. Und ich meine, es ist nicht so, als hätten die Massenmedien noch nie versucht, junge Menschen zu konfrontieren. Ich meine, Spiegel hatte zum Beispiel dieses Benzo oder Bezo oder wie das heißt, dieses Jugendmagazin, was so unglaublich cringe ist und glaube ich auch keine besonders hohen Lesendenzahlen hat. Und da gab es immer mal wieder so peinliche Versuche quasi, was für die jungen Menschen zu machen, was dann immer nicht so wirklich klappt. Und der Rezo, Der ist halt da jemand, der diese Zielgruppe quasi anspricht. Und dementsprechend kann der dann auch reinhauen. Und es ist halt dann die erste und wahrscheinlich auch letzte Auseinandersetzung, die viele Leute mit diesem Thema haben. Und das macht ihn mächtig. Weil halt Leute, die eben sowas wie den Spiegel lesen, die kriegen ja jede Woche irgendwelche Nachrichten. Das heißt, selbst wenn der Spiegel einen Riesentitel machen würde, der Klimawandel, die größte Bedrohung, das ist halt dann in einem Heft eine Woche lang das Thema, aber spätestens nächste Woche wäre es wieder Laschet oder Afghanistan oder was auch immer. Weil du und ich, ja, wir lesen jeden Tag Nachrichten. Das heißt, wir kriegen, und wir können auch nicht jeden Tag Klimakrise-Nachrichten lesen, da würde ich auch blöd werden da dabei. Ich will ja alles Mögliche wissen. Aber die meisten Leute, glaube ich, die so klassischerweise in dieser Rezo-Zielgruppe sind, das sind ja keine Nachrichtenkonsumenten, keine Politik-Junkies, weil die lesen, auch wenn sie 17 sind, Spiegelzeit oder FAZ, sondern sind ja normalerweise gar nicht ausgesetzt, und deswegen monopolisiert der Rezo die da ein bisschen. Und das ist gefährlich für alle Etablierten, sowohl die Parteien als auch die Medien, und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die so aggressiv reagieren. Die erkennen eine Bedrohung, ihre bisherigen Monopol- oder zumindest Hegemonialstellung und reagieren da an und für sich richtig drauf, indem sie eben versuchen, es zu bekämpfen. Das macht aus deren Sicht schon Sinn. Also ich verstehe, warum die handeln, wie sie handeln und aus welchem Mindset die kommen. Aber das ist das, was, glaube ich, da abläuft.
Ja, also zum einen würde ich mal noch kurz noch eine Unterscheidung machen. Ich glaube, dass man schon unterscheiden kann bei den Medien zwischen einer Tagesschau, die schon noch sehr im Mainstream ist, auch von der Zahl, die das konsumiert, und dann so Medien wie der FAZ, die ja ganz klar etwas ist, wo die Elite sich darüber informiert, was der Rest der Elite denkt. So soll das zumindest sein. Ne? Also von und für die in Anführungszeichen klugen Köpfe, die da dahinter stecken. Was man, ja gut, lassen wir das mal so stehen. Also für die Elite, die sich da über sich selbst informiert. Ich bin aber gar nicht so sicher, ob wirklich, also ja, es ist neu und er ist damit in seinem Alter natürlich sehr medial, sehr mächtig. Ne? Sonst, das hat man, glaube ich, ja letztes Mal auch schon drüber gesprochen, dass du natürlich sonst in einem klassischen redaktionellen Umfeld würdest du in dem Alter ja als Volontariat von Hasenzüchterverein zu Hasenzüchterverein ziehen und wärst dann erst, müsstest also mal noch 20 Jahre dann dich hocharbeiten, bis du dann vielleicht irgendwann, wenn du Glück hast, dann über Bundespolitik schreiben oder reden durftest oder auftreten durftest oder wie auch immer. Das ist schon was anderes, aber wie mächtig ist er wirklich? Und ich glaube, deswegen habe ich das auch von meiner Demografie gesagt, er spricht ja die Jüngeren an oder kommt von den Jüngeren und von uns bis unter 40 oder unter 49, da kommt er da, das ist sehr von in dem Alter wird er sehr viel mehr konsumiert oder wahrgenommen oder wird es kommt es sehr viel mehr an als bei denen, je älter es wird, desto mehr Leute sind es und desto mehr Leute, das ist ja dann die Generationen, die dann auch in der Wahl entscheiden. Und deswegen hat er ja dann auch am Ende des Videos dann auch den Aufruf quasi an die Älteren gestartet. Und dann und daher kommt ja auch der Vorwurf oder die Ansage, dass er mit der Sprache diese ältere Generation gar nicht erreichen kann, weil die gar nicht weiß, dass das irgendwie abgekürzt für suspekt ist. Ne? Oder so diese Wortwahl. Und das ist schon nicht unbedingt von der Hand zu weisen als Kritik, aber tatsächlich ist es, ich weiß nicht, also ich finde gut, dass er das macht, dass es alles gibt oder sowas, aber ich bin tatsächlich nicht sicher, inwiefern, wie viel Schlagkraft so etwas überhaupt in der deutschen Demografie haben kann, ne? Weil du hast natürlich schon so diese starke mediale Aufspaltung und du hast die demografische Realität und das muss dann einfach so etwas. Das kann nur eine Schlagkraft haben, wenn es dann quasi in den Medien dann auch nochmal stattfindet, in den klassischen Medien auch nochmal da durchzirkuliert und durchläuft.
Ja, definitiv. Ich meine, Rezo ist vor allem so ein Phänomen, weil er rezipiert wird. Ich meine, auch negative Werbung ist Werbung. Das macht den bekannt und seine Thesen. Auch wenn sich die Leute ablehnend äußern, verbreiten sie damit letzten Endes doch seine Botschaft. Deswegen, das kann dem ja recht sein. Die Dynamiken passen für beide Seiten. Wie gesagt, was da abläuft, ist völlig nachvollziehbar. Ob es gut ist, sei mal dahingestellt, aber das ist halt, wie es ist.
Wie meinst du das, ob es gut ist, sei dahingestellt?
Ja, es ist halt diese Spaltung quasi, die da tatsächlich besteht. Und ich habe ja meine Probleme, die ich mit Rezos Videos habe, schon im zweiten Teil vom Podcast so ein bisschen dargelegt. Es bleibt halt letzten Endes effektiv ein Rant, wenngleich ein gut recherchierter Rant. Und die meisten Leute werden halt darüber hinaus wahrscheinlich sich nicht mehr großartig mit dem Thema beschäftigen. Und ich bin da immer etwas unsicher quasi. Ich meine, so ein Rant ist natürlich schön und der rüttelt auch mal auf, aber was bleibt sozusagen? Aber ich bin da, glaube ich, einfach sehr kritisch gegenüber Rezo und vielleicht auch ein bisschen unfair.
Ja. Deswegen wobei, ja, also das kann ich nachvollziehen, das hattest du ja da in der zweiten Ausgabe da auch schon gesagt. Aber wenn wir jetzt ganz konkret jetzt nochmal schauen, wir haben gerade ein Gerichtsurteil zur Räumung vom Hambacher Forst gehabt. Ne? Und da stellt sich dann schon auch die Frage, und das ist ja dann, das habe ich gar nicht mitbekommen, dann ist ja auch nochmal, weiß ich gar nicht, WDR oder irgendwas, irgendwo war da auch, oder im Spiegel hatten sie das, da gibt es so eine Aufnahme von Armin Laschet, der auch da gesagt hat, dass er da einfach einen Grund gebraucht hat für die Räumung, ne? was jetzt gerichtlich kassiert wurde, und da ist auch noch, also wie gesagt, in dem beim Spiegel muss das gewesen sein, glaube ich, hatte ich das gesehen, auch rausgekommen, dass er das auch privat konkret so gesagt hat, was auch das Gericht jetzt gesagt hat, der Grund war nicht rechtens, das war ein riesiger Polizeieinsatz, bei dem viele Leute verletzt wurden, bei dem es einfach auch, also auch ein Klimathema, ne? Also so Tagebau weiter, dass die Natur da einfach so alles abgeholzt wird, alles weg soll. Und da sind viele Leute verletzt worden und eine Person ist gestorben. Und es stellt sich jetzt schon die Frage, das war halt jetzt einfach, das hat auch keine da hat irgendetwas heutzutage noch politische Konsequenzen. Also immer noch nach wie vor der Hinweis, Andi Scheuer will auch gerne weiter Verkehrsminister in der neuen Bundesregierung bleiben. Wie geht das? Was ist mit Armin Laschet, der das zu verantworten hat, jetzt auch mit dem Urteil? Und das sage ich jetzt, weil ich schon glaube, dass diese Rants und auch diese einfach mal das Korruptionsausmaß geballt zu zeigen, schon auch notwendig ist, um. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich ein Mobilisierungsgrund ist, soweit würde ich vielleicht nicht mal unbedingt gehen, aber alles, was vielleicht tendenziell in die Richtung führt, dass es auch wieder zu Konsequenzen bei politischem Fehlverhalten führt oder mehr Konsequenzen auch, dass wir einfach auch mal wieder mal Rücktritte sehen, wenn da etwas, naja, ans Licht kommt, was so nicht sein sollte, das wäre schon zu befürworten. Und ich glaube, dass es nicht anders geht, als wenn du dann wirklich auch einfach so geballt in der Öffentlichkeit auch aufzeigst, nicht nur punktuell, das ist jetzt heute oder das ist gestern passiert, also berichten wir da punktuell drüber und dann ist das nächste Thema, dann machen wir das nächste Thema, sondern einfach auch, wie ich vorhin sagte, einfach so, dass du einen roten Faden ziehst und klar, nimm das dann eine Randform an, wenn du dann so geballt Negatives dann einfach darstellst und einfach selbst auch fassungslos bist als jemand, der das dann präsentiert. Ich glaube, dass wir das als Öffentlichkeit, gerade hier auch in Deutschland, in einem Land, was zumindest, ich weiß gar nicht, wie viele Leute das wissen, aber hierzulande, wenn man als Politiker oder als als Person ein Interview gibt, dann bekommt man dann das Interview von dem Medium nochmal zugeschickt und dann kann man sagen, ja, das dürft ihr veröffentlichen. Ne? Also für den Fall, dass man sich da ein bisschen versprochen hat, sowas kann man auch sagen, nee, das muss wieder raus, das möchte ich nicht in der Öffentlichkeit haben. Also es ist, wir haben eine sehr zahme massenmediale Öffentlichkeit an ganz vielen Stellen. Nicht an allen Stellen, wir haben auch eine gute massenmediale Öffentlichkeit, wenn man es so vergleicht zum Teil mit anderen westlichen Ländern ist. Aber ich glaube, dass wir schon ein größeres Problem haben, weil es zunehmend, habe ich den Eindruck zumindest, weniger personelle Konsequenzen für politisches Fehlverhalten gibt.
Da würde ich widersprechen tatsächlich. Zuerst ganz kurz zu dieser Interview-Geschichte. Ja, das ist wahr, die werden autorisiert in Deutschland, aber ich habe damit ehrlich gesagt kein Problem. Weil wenn du guckst in Ländern wie Großbritannien oder in den USA, die machen das nicht. Und da laufen diese ganzen Interviews eigentlich auf einen reinen Gotcha-Journalismus raus. Ja, da geht es eigentlich nur darum, kriegen wir den dazu, dass es sich verspricht und dass wir das dann veröffentlichen können. Die Interviews sind nicht informativer als deutsche Interviews, weil die ja noch vorsichtiger sein müssen. Die trainieren das halt wesentlich besser. Dass sie sich nicht verplappern, während in Deutschland, da kann man dann halt nochmal hinter den Kulissen im Zweifelsfall ein Missverständnis klären und tut es dann üblicherweise auch, also wie gesagt, das nicht zu tun, also diese Interviewautorisierung abzuschaffen, sorgt nicht für besseren Journalismus, das halte ich für einen Fehlschluss. Aber gehen wir zum Hauptthema rüber. Nämlich den Fragen der Konsequenzen. Selbstverständlich hat Fehlverhalten Konsequenzen. Die Frage ist nur, welches Fehlverhalten? Wenn wir zum Beispiel, weil du gerade diese Räumung vom Hambacher Wald aufbringst, ja, diese Hambi-Besetzer. Erinnere dich zurück, die Stuttgart 21-Demos. Baden-Württemberg wird regiert von Grün, weil Fehlverhalten Konsequenzen hatte. Hätte Stefan Mappus nicht diese hyperaggressiven Polizeieinsätze damals gemacht, dann würde die CDU heute noch Baden-Württemberg regieren. Ja, wenn der nicht blöd genug gewesen hätte, die Polizei so einzusetzen, dass sie einem Rentner ein Auge ausschießt, wäre der Mann noch Ministerpräsident. Um dann gleich auch in unser Hauptthema für heute überzuleiten, wenn Annalena Baerbock ihren Lebenslauf nicht ganz so krass verkackt hätte oder ihre Fußnoten in ihrem Buch, dann würden die Grünen deutlich besser dastehen. Ich meine, sie ist jetzt nicht zurückgetreten oder sowas, aber es hat offensichtlich Konsequenzen. Ja, das Gleiche gilt für Gutenberg, dessen politische Karriere komplett abgeschossen wurde durch seinen Betrug bei seiner Doktorarbeit. Arbeit und diverse andere Leute. Es ist nur ein bisschen merkwürdig teilweise, welche Leute Konsequenzen kriegen und aus welchen Gründen.
Aber ich glaube, das ist auch was, Gutenberg ist ja auch schon eine Weile her. Ne? Also ich glaube, das würde heute nicht mehr passieren. Also bin ich nicht überzeugt.
Ich meine, wir hatten halt zugegebenermaßen auch in den letzten Jahren keine gigantischen Skandale. Das ist ja genau
die Geschichte.
Ja, das ist eben das Problem. Da haben wir ja schon in Episode 2 drüber gesprochen. Der Mann ist offensichtlich ein unglaublich schädlicher, unglaublich inkompetenter Bockidiot. Aber das Problem ist, du kannst halt nichts von dem, was der macht, als eindeutiges Fehlverhalten abqualifizieren. Ja, der Andi Scheuer ist für dich und mich ein inkompetenter, ganz, ganz schrecklicher Verkehrsminister. Aber aus Sicht von Leuten, die für Verbrennermotoren, für Autobahnen, für die fossile Industrie sind, ist der Mann grandios. Ja, weil der macht da genau den Job, den er machen soll, sozusagen. Der Andi Scheuer ist eben nicht ein klar quantifizierbarer Fehltritt. Das ist ja das, was ich meinte, was auch mein Problem mit dem ersten Rezo-Video war. Ja, dieser Begriff Inkompetenz, das ist eine sehr, sehr starke Formulierung, die du in traditionellen Medien aus genau diesem Grund praktisch nie finden wirst, weil das nicht wirklich quantifizierbar ist. Konsequenzen haben eben üblicherweise die Fehltritte, die wir klar und quantifizierbar machen können. Zum Beispiel Gutenberg mit seiner ja wirklich komplett copy-pasteten Doktorarbeit. Das geht ja heute immer gerne ein bisschen unter, aber das Ausmaß, in dem seine Doktorarbeit abgeschrieben war, das hatten wir ja seither nie wieder. Das ist ja wirklich eine ganz eigene Kategorie für sich. Aus dem Erfolg von diesem guten Plug hat sich ja quasi dieses Spin-off entwickelt, dass da ständig irgendwelche Doktorarbeiten von PolitikerInnen untersucht werden oder jetzt auch noch Bücher. Und wirklich teilweise hanebüchene Vorwürfe daraus gezogen werden. Ich fand es schon bei der Schawan übertrieben. Ich finde es bei der, wie heißt der aus Berlin?
Berle.
Giffy übertrieben und so weiter und so fort. Aber aus irgendeinem Grund sind das Fehltritte, die von den deutschen Medien und offensichtlich auch von der deutschen Wählendenschaft als schwerwiegend betrachtet werden. Ich verstehe nicht, warum, ich kann das einfach nicht nachvollziehen. Aber die Fehltritte haben...
Das hatten wir ja schon, ne? Das ist ja der Doktor, der Titelfetisch aus... Daraus kommt das dann eine der Konsequenzen.
Ja, aber die Fehltritte haben offensichtlich Konsequenzen, ist mein Punkt. Ja, also
wie gesagt, Scheuer hast du ja, da hast du wirklich was Quantifizierbares, ne? Also die PKW-Maut. Das ist ja wirklich auch, das ist ja wirklich quantifizierbar, was da an Geldern dann einfach in den Sand gesetzt wurde, auch signifikant.
Ja, schon, aber ich meine, sowas passiert ständig. Das sind einfach Sachen, die effektiv eingepreist sind. Wegen verschwendeter Steuergelder ist noch nie ein Politiker zurückgetreten. Also das wäre mir neu. Und ja, klar, ich meine, hier habe ich ganz besonders ein Beef, weil ich die PKW-Maut und diese ganze Identitätspolitik von rechts schon immer zum Kotzen fand. Aber es ist ja nicht so, als hätten SPD- oder Grünen-Politiker noch nie Steuergelder verschwendet oder irgendeine Unternehmung in den Sand gesetzt oder wären irgendwann...
Das macht's ja nicht besser.
Gar nicht.
Dass das kein Grund ist. Ne? Also dass dann auch die Größenordnung und die Offensichtlichkeit dann scheinbar keine Rolle spielt.
Nee, aber das sind eben Geschichten, die aus Gründen der politischen Kultur, aber ich glaube auch in jeder Demokratie, nicht zu Rücktritten führen. Rücktritte und diese personellen Konsequenzen entstehen üblicherweise deutlich mehr aus dem, was man im Englischen Gaffe nennt, also diese, ich glaube auf Deutsch sagen wir gerne so politische Fehltritte oder sowas. Also wenn irgendjemand was Dummes sagt oder sich verplappert in dem Sinne, dass er oder sie verstößt gegen irgendwelche Normen, dass man da dann zurücktreten muss. Wenn jemand persönliche Korruption macht, die wirklich eindeutig feststellbar ist, auch wenn es Kleinscheiß ist, ich erinnere an die Flugmeilen, Bonusmeilen von Cem Özdemir oder solche Geschichten, das sind üblicherweise die Gründe, warum hier Leute zurücktreten. Ja, oder Franz Josef Jung, der als Verteidigungsminister seinerzeit zurückgetreten ist, wegen seinem Handling von der Tanklaster-Angriffsgeschichte. Das sind üblicherweise die Gründe. Diese tatsächlichen gescheiterten Politinitiativen, die führen meines Wissens nach, also Hörendenschaft korrigiert mich, wenn ich falsch liege, ja, aber mir fiele gerade spontan nichts ein, wo jemand zurückgetreten wäre, weil so ein Projekt gescheitert ist in irgendeiner Art und Weise oder weil eben Steuergelder in den Sand gesetzt wurden. Ich meine, gerade wenn man an die PKW-Maut denkt, das war ja von Anfang an klar, dass das nicht durchgehen kann. Der Andi Scheuer hat es ja gemacht, um ein Signal zu setzen. Das war von Anfang an reine Identitätspolitik. Man wollte zeigen, wir als CSU sind quasi hier die Vertretenden gegen der Bevölkerung, gegen diesen europäischen Moloch. Wir sind quasi das kleine gallische Dorf, umzingelt von EU-BürokratInnen, und wir lehnen uns gegen die auf. Und das haben sie gemacht. Mission accomplished. Ja, weil die haben bekommen, was sie wollten. Nämlich ein EU-Urteil, also quasi eine Ordre de Mufti seitens der EU, die sagt, ihr dürft das nicht machen. Und dann kann sich die CSU hinstellen und sagen, wir sind die armen Opfer der EU. Der hat genau das gemacht, was er machen sollte. Warum sollte er deswegen zurücktreten? Ja, das wollen halt du und ich, weil wir nicht leiden können, was er macht. Aus Sicht der Union hat er seinen Job vollkommen erfüllt. Und genau diese Mechanismen, die gelten für die meisten solchen Maßnahmen und machen das wahnsinnig schwierig, an diesen Stellen dann quasi Rücktritte zu fordern. Um ein Thema zu nehmen, ganz kurz, und dann lasse ich dich, das uns näher liegt, nimm den Mietendeckel in Berlin. Ja, ich glaube, da haben wir eine gewisse Sympathie dafür. Das kommt von einer rot-rot-grünen Regierung und ist jetzt abgeschossen worden vom Bundesverfassungsgericht, ist so nicht verfassungsgemäß. Und treten da jetzt Leute zurück? Sehe ich nicht. Ist es Inkompetenz? Kann man schon argumentieren, weil praktisch alle rechtlichen ExpertInnen haben vorher gesagt, das Ding ist nicht verfassungsgemäß, das kommt nicht durch. Da ist auch keine Sau zurückgetreten, da wurden auch massenhaft Steuergelder verschwendet, noch viel schlimmer. Das hat diverse Leute in ihrer wirtschaftlichen Existenz getroffen, im Gegensatz zur PKW-Maut. An und für sich ist es objektiv sogar der größere von diesen beiden Inkompetenzskandalen, aber auch da tritt keiner zurück, weil der Mietendeckel hat sein Ziel erfüllt. Wir haben einen Aufstand des kleinen gallischen Dorfs in Berlin gegen die fiesen Kräfte des Neoliberalismus und der wurde jetzt quasi durch das Bundesverfassungsgericht, Systemgericht, wurde der offiziell niedergemacht. Jeder hat sein Ziel erreicht. SPD, Grüne, Linke haben gezeigt, wie toll sie für Solidarität und soziale Gerechtigkeit sind. CDU und FDP konnten zeigen, was für rechtsstaatlich bürgerliche Parteien sie sind und das Bundesverfassungsgericht zeigt seine Neutralität. Das ist Politik. Deswegen tritt keiner zurück.
Ja, vielleicht zu den Aussagen, die vielleicht zurücktritten oder zu Änderungen führen sollten. Ich hatte da gestern da noch ein paar interessante Sachen gesehen, unter anderem eine Berichterstattung zu einem Auftritt von Horst Seehofer von, weiß ich nicht, 2018 oder sowas, schon länger her, der gesagt hat, öffentlich, dass ein Verkehrsminister von der CSU sehr wichtig ist, weil das quasi eine Überweisung nach Bayern bedeutet. Ja, dass da ganz viele Gelder vom Verkehrsminister dann nach Bayern laufen. Und da waren da noch ganz viele Beispiele, was an Twitter fährt, verlinken wir dann auch in den Show Notes, kann ich da mit reinpacken, die da nochmal ganz konkret das aufgezeigt haben. Auch Söder hat da was in der Richtung gesagt, wie wichtig das ist, dass von der CSU der Verkehrsminister kommt, weil dann ganz viel Gelder dann da reinfließen. Und da gab es jetzt neulich erst, es war jetzt erst vor ein paar Tagen, war das, da gab es eine Ausschreibung zu irgendeinem Wasserstoffprojekt, weiß ich genau, was das war. Und die Ausschreibung hatte Chemnitz gewonnen, eine Stadt in Sachsen, die durchaus auch so etwas gut für ihre Wirtschaft gebrauchen kann. Und Scheuer sollte da auch auftreten und dann hat er seinen Auftritt abgesagt und obwohl sie die Ausschreibung gewonnen haben, geht das jetzt nach Bayern zufällig da in die Heimat aus von Andy Scheuer. Also alles nur Zufälle, allegedly.
Nein, ich meine, deswegen ist der Mann da. Genau. Die CSU schickt doch Minister nach Berlin.
Punkt ist doch, was ich eigentlich machen wollte. Ne? Also, das ist, die sagen das so offen und öffentlich. Ne? Also Söder, ich weiß genau, was wie Söder gesagt hat, aber Seehofer hat konkret gesagt, das ist eine Überweisung, da den CSU-Verkehrsminister zu haben. Was machen die politischen Gegner? Ja, also warum ist das kein Wahlkampffutter, um so etwas auch auszuschlachten? Ne? Ganz konkret auch, wenn so etwas gesagt wird, um dann eben auch, wenn schon nicht im politischen Alltag zu Konsequenzen, dann wenigstens zu Wahlen zu Konsequenzen. Ich finde, dass da immer ein bisschen, wie soll ich sagen, da könnte man ein bisschen aggressiver, könnte das eine Lager vielleicht mit dem anderen Lager umgehen. Also wenn man sich das mal anschaut, was jetzt zum Teil von der Jungen Union Richtung dem aktuellen noch Koalitionspartner da zum Teil auch gesagt wird, wie der Olaf Scholz dargestellt wird als der Linksextreme. Also gerade Olaf Scholz, das ist ja, da weiß man ja gar nicht, da kann man ja nur lachen. Ne? Aber da werden halt schon seit längerem keine Handschuhe mehr getragen. Klar, weil da auch irgendwie wegen der Umfragewerte da auch der Arsch auf Grundeis geht, wegen historisch niedrigen Umfragewerten. Aber nichtsdestotrotz, ne, und da kommen wir jetzt vielleicht gleich auch langsam, haben wir uns jetzt ganz schön verquatscht hier. auch zum Thema, worüber wir heute sprechen oder worüber du halt auch ein bisschen sprechen willst, und zwar über den Wahlkampf der Grünen. Also da, ne, also das ist halt auch so etwas, da frage ich mich halt, ja, also die Sonderposition der CSU auf der Bundesebene ist mir persönlich sowieso schon länger ein Dorn im Auge. Und ich sehe das, und es gibt immer, man stößt immer wieder auf Beispiele, wie schlecht das für das Land Deutschland ist, dass die CSU so eine Sonderposition bekommt, die auch gar nicht in Frage gestellt wird. Auch nicht vom gegnerischen Lager.
Ja, ich denke, das hat tatsächlich Gründe, warum das im Wahlkampf nicht thematisiert wird. Diese Sonderstellung der CSU, ich meine, das ist, die sind halt eine bayerische Interessenvertretungspartei, und als du weißt, was ich meine, ja. Und als solche präsentieren sie sich ja auch. Ich meine, die schicken ja ihre Leute tatsächlich ganz explizit nach Berlin als die Vertretung Bayerns im Bund. Das heißt, wenn jemand von denen sagt, hier, wir kriegen eine Überweisung aus dem Verkehrsministerium, dann ist das für die Success, Mission accomplished. Die machen genau das, wofür die bayerische Wählendenschaft sie nach Berlin geschickt hat. Und warum machen die anderen da nichts dagegen? Das hat zwei Gründe. Zum einen, weil die Opposition in Bayern praktisch nicht existent ist. Ich meine, die gefährlichste Oppositionspartei der CSU sind die Freien Wähler, effektiv.
Aber da muss ich mal kurz unterbrechen, wenn ich mich, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ist es nicht auch so, dass die CSU auch, ich weiß gar nicht, wie es bei den Bundestagswahlen ist, aber ich weiß, bei den Landtagswahlen sinkt da drüber.
Ja, schon.
Also das war halt schon auch immer auf wirklich krassen hohem Niveau. Aber ist es bei den Bundestagswahlen, sinken da die Zahlen bei der CSU auch? Ich glaube ja, schon, oder?
Aber ihre klassischen Gegner, SPD, Grüne und Linke, die spielen in Bayern de facto keine Rolle. Ja, die größten Oppositionsgegner.
Außer in München.
Ja, ist großartig, die Großstadt, ja. Die größten Gegner der CSU sind die Freien Wähler und die AfD. Und keiner von denen wird irgendwas gegen die Interessenvertretungspolitik der CSU im Bund machen. Nee, die würden allenfalls sagen, wir können das noch besser, aber das können sie nicht glaubhaft. Ich meine, die CSU macht das jetzt seit 70 Jahren. Das ist ja genau das, warum die so stark sind in Bayern. Weil sie als quasi eine Art Personifikation dieses Staates auftreten, dieses Bundeslandes auftreten, dieses Mir san mir, was die da immer raushauen, ja, diese komplette Verflechtung der Identität Bayern und der CSU, und diese Verflechtung können die nur aufrechterhalten, wenn sie liefern. Und dieses Liefern gehört bei allen Abgeordneten der CSU zur absoluten Kernpriorität. Und jetzt, warum machen die anderen nichts dagegen? Weil das alle machen. Das ist ganz normal in der Politik. Das ist ja die ganze Idee, die auch unserem System zugrunde liegt. Wir haben 299 Wahlkreise in Deutschland. Und jeder dieser Wahlkreise wählt einen Repräsentanten oder eine Repräsentantin, deren Job es ist, in Berlin diesen Wahlkreis zu vertreten. Die CSU ist eigentlich nur insofern ein Sonderfall, als dass die sagen, wir sind noch eine spezifische Gruppe, die für die Einheit Bayern, wie viele Wahlkreise auch immer das in Bayern sind, 80 Stück oder sowas, die für diese x Wahlkreise in Bayern ganz spezifisch sich zusammentut, ein Bündnis sozusagen. Während jetzt sowas wie der Wahlkreis Biberach oder sowas hier in Baden-Württemberg, der kämpft quasi der jeweilige Repräsentant oder Repräsentantin nur für sich oder in lockeren Bündnissen mit anderen. Da gibt es nichts so Enges wie die CSU. Aber grundsätzlich ist es der Job aller Abgeordneten im Deutschen Bundestag, ihre jeweiligen Wählendenschaften zu vertreten. Ich meine, wir sind eine repräsentative Demokratie.
Ja, da muss ich aber unterbrechen. So, aber das kannst du aber nicht so alles. Das kannst, grundsätzlich hast du recht. Aber das kannst du so mit der CSU nicht gleichsetzen, weil es ja nicht so ist, dass jetzt da Baden-Württemberg oder Brandenburg oder Sachsen oder Thüringen oder ein anderes Land genauso oft, sagen wir mal, lukrative Ministerien besetzt wie die CSU, weil die CSU okay. eben als konkret auftritt, ne, als eine Gruppe, als eine Partei, die eben dann auch, wenn die Union in der Regierungsbeteiligung ist, auch entsprechend Anspruch hat auf so und so viele Ministeriumsstühle. So, und genau. das ist ja nicht gleich, die steht ja nicht auf derselben Stufe wie die anderen Landesverbände von der CDU.
Ja, das ist völlig korrekt. Die CSU hat eine absolute Sonderstellung, die ist der mit Abstand stärkste Verband und dementsprechend können sie auch wegen dieser Sonderstellung entsprechend mehr nach Hause bringen. Das Problem ist nur, stell dir mal vor, ich würde da dagegen Wahlkampf machen. Was ist mein Argument? Ich bin nicht so gut wie die CSU. Ist scheiße. Dann kann ich eigentlich nur noch argumentieren, dass das, was die CSU macht, grundsätzlich problematisch ist. Das ist aber auch doof, weil meine Wählenden, die schicken mich ja explizit nach Berlin, um was für den Wahlkreis heimzuholen. Das heißt, in dem Moment würde ich sagen, ich habe gar nicht vor, meinen Job zu machen. Kann ich auch nicht tun.
Nee, natürlich. Aber was du machen kannst, ist, du nimmst die Aussage von Horst Seehofer und sagst, wir treten nicht für Bundesland X, wir treten nicht nur für Bayern an, sondern für ganz Deutschland. Wir wollen uns für ganz Deutschland einsetzen. Wenn du sowieso sagst, ja, du hast jetzt, sagen wir mal, jetzt in Bayern jetzt nicht so viele Stimmen zu verlieren, ne? Also, du kannst halt einfach da sagen, dass du das umdrehst und du sagst, quasi auf einen gesamtdeutschen Nationalismus quasi zu setzen. Das heißt, hier, dass die CSU will nur Bayern. Und wenn ihr die CDU wählt, also die Union wählt, dann wählt ihr eine Überweisung nach Bayern. Wir wollen uns aber für ganz Deutschland, für ein besseres Deutschland einsetzen, ganz Deutschland.
Ja, aber
das kann man ja schon narrativ, also ich sage, das ist jetzt mal aus der Hüfte geschossen, ne? Aber wenn du jetzt wirklich ein gutes Strategieteam bist, du setzt dich hin und machst das den ganzen Tag, da kannst du die Narrative, glaube ich, schon noch weiter drehen und kannst da, glaube ich, schon da auch einen Angriff daraus formulieren.
Das könntest du tun, nur ich halte es für unglaublich schlechte Politik und zwar einfach aus dem Grund. Nehmen wir mal an, du bist eine aufstrebende Oppositionspartei, also beispielsweise ich bin jetzt ein FDP-Abgeordneter und ich trete hier in den Wahlkreis an, der wird bisher von der CDU vertreten, behaupten wir jetzt einfach mal. Und ich versuche jetzt hier quasi da dagegen zu schießen und meinen Deutschlandnationalismus aufzumachen. Der CDU-Kandidat, der quasi bisher dieses Direktmandat gewinnt und der quasi den Wahlkreis vertritt, was argumentiert der? Schaut her, ich war in Berlin, ich habe euch das Geld gebracht für den Kreisverkehr in Dorf X, ich habe einen Renovierungsfonds angezapft für die Bibliothek in Dorf Y und in Dorf Z, das hat jetzt den Anschluss an die Bundesstraße. Und dagegen sagst du, aber ich mache das für ganz Deutschland. Und dann sagen alle Wählenden, und warum genau sollten wir das tun? Weil wir wollen die Bibliothek, wir wollen die Zufahrtsstraße und wir wollen den Kreisverkehr.
Nee, ich meine, du kannst das ja schon unterschiedlich machen, ne? Also du hast natürlich als Partei irgendwie ganz oben, wie du das machst, und dann hast du die jeweiligen Abgeordneten, die dann in ihren Wahlkreisen dann nochmal machen. Du kannst das ja schon auf unterschiedlichen Ebenen dann auch machen.
Ja, schon, aber die CSU wird ja auf der Wahlkreisebene gewählt. Die CSU tritt ja gar nicht deutschlandweit an. Das ist ja mit.
Nee, aber das ist ja die, was du halt damit erreichen willst, ist, dass du das, wenn du jetzt das gegnerische Lager, dass du nicht Union bist, dass du dann sagst, ne, wenn wer Union wählt, sorgt dafür, dass mehr Gelder nach Bayern fließen. Also wenn du in Baden-Württemberg Union wählst, wenn du in Brandenburg Union wählst, wenn du in Sachsen Union wählst, dann sorgst du dafür, dass das Verkehrsministerium nach Bayern geht. So, das kann man schon so, weiß ich nicht, das ist schon, glaube ich, ein Gesprächsthema.
Zumindest. Du könntest einen Anti-Bayern-Wahlkampf machen, ja, aber das Problem ist, das ist kein Anti-CSU-Wahlkampf, sondern es ist ein Anti-Bayern-Wahlkampf. Das heißt, was du da im Endeffekt machst, ist kein deutsch-nationales Ding, sondern du spaltest Deutschland, weil du halt quasi sagst, wir machen hier ein Alle auf Bayern. Da werden sich erstens die Bayern-SPD und die Bayern-Grünen bedanken für diese tolle Wahlkampfhilfe aus allen anderen Bundesländern. Zum Zweiten versuchst du halt eben tatsächlich aktiv die Bevölkerung eines ganzen Bundeslandes anzugreifen und das halte ich jetzt nicht für patriotisch. Also ich sehe schon deinen Punkt. Ich weiß, was du meinst.
Gut, ich weiß, was du meinst. Aber heißt das sozusagen, dass du gar keinen Weg siehst, wie man an dem Stuhl der CSU, an dieser Sonderposition, wie man da dran bohren kann, dass das irgendwann mal als Gesamtsituation in der deutschen Bundespolitik sich ändert? Siehst du da keinen Weg dahin?
Nö. Nur wenn die CSU selber in Bayern ihre beherrschende Stellung verliert. Aber Bayern hat eine Sonderstellung im Bund. Und solange quasi die Union ist und nicht aus irgendeinem Grund diese immer mal wieder auftauchende Debatte von wegen die CDU tritt auch in Bayern an und die CSU bundesweit, dann hätten wir quasi eine Auflösung dieses aktuellen Sonderstatus. Aber ich sehe nicht, dass das passiert. Das wäre meine realistische Option gewesen in den 80er Jahren, ja, auf dem Höhepunkt von Franz Josef Strauß oder so. Aber mittlerweile, es gibt für beide Seiten keinen Grund, das aufzulösen. Und solange wir dann quasi Unionsregierungen haben, wird es immer ein Bestandteil bleiben. Und ich meine, das Gleiche passiert ja nur nicht ganz so prononciert mit jedem anderen auch. Ja, ich meine, wenn wir einen Minister oder eine Ministerin aus NRW haben, wird die auch entsprechend was für NRW tun. Und ich wette mit dir, wenn der Habeck jetzt ein Ministerium kriegt, da wird schon das eine oder andere für Schleswig-Holstein abfallen. Das ist überhaupt keine Frage. Das gehört da dazu. Und der Status von Bayern, der ist in diesem System drin. Bayern hat eine Sonderstellung innerhalb von Deutschland, seit es Deutschland gibt. Ja, bereits in der Verfassung des Deutschen Kaiserreichs hat Bayern Reservatsrechte bekommen. Und die hat es durch die Weimarer Republik gerettet. Die hat es über den Nationalsozialismus hinweg überlebt. Das ist einfach so. Das ist ein Faktum, mit dem man hier arbeiten muss. Das ist, wie wenn ich in die USA gucke und feststelle, dass Texas und Kalifornien schon so ein bisschen mehr Einfluss in Washington haben als Wyoming. Das sind gewisse Faktoren, die da einfach sich nicht wegdiskutieren lassen, weil die realpolitisch sind, fürchte ich. Und wir sehen ja das Gleiche passieren, wenn wir zum Beispiel gucken, wo das letzte Mal ein größerer Machtwechsel jetzt tatsächlich mal stattgefunden hat und wo eine Partei an diese Fleischtöpfe rankommt, die da noch nie dran war, nämlich in Baden-Württemberg, wo seit 2011 die Grünen quasi plötzlich die Rolle des Landesvaters und der natürlichen Regierungspartei haben. Und ich komme immer noch nicht drüber weg, dass die Grünen in Baden-Württemberg die natürliche Regierungspartei geworden sind. Das ist immer noch irgendwie unterrezipiert. Aber was ist passiert? Innerhalb kürzester Zeit machen die baden-württembergischen Grünen im Endeffekt eine baden-württembergische Interessenpolitik. Wenn du schaust, was der baden-württembergische Landesverband tut, im Gegensatz zum Bundesverband und den anderen, was zum Beispiel den Umgang mit der Automobilbranche anbelangt, die Pläne des Verkehrsministeriums und so weiter und so fort. Die machen da im Endeffekt das Gleiche, was die CSU auch tut, nur nicht so laut, nicht so effektiv und nicht ganz so fokussiert. Aber die CSU sind eben die absoluten Profis und Meister auf diesem Gebiet. Alle anderen schauen da mit Neid und Eifersucht drauf. Aber wenn die Grünen Baden-Württembergs die Chance hätten, für sich die gleiche Rolle zu etablieren, wie es die CSU in Bayern hätte, die würden das sofort machen. Weil ich meine, nichts garantiert dir ja mehr eine permanente Mehrheit in deinem Bundesland und eine Machtbasis, wie die CSU sie hat, als wenn du auf diese Art und Weise die Fleischtöpfe kontrollieren kannst. Also das ist einfach entsprechende Politik. Und wenn dir so etwas fehlt, dann hat das, also diese Zugänge, dann hat das logischerweise auch wieder Konsequenzen auf den Wahlkampf, den du dann machen kannst auf Bundesebene. Weil gerade so zum Beispiel die CSU oder der NRW-Landesverband von Laschet, das sind Machtbasen. Die bringen mir Personal, das ich rekrutieren kann aus den jeweiligen Landesministerien und der Landesverwaltung, die ich dann im Wahlkampf nutzen kann. Die bringen, was übrigens auch einer der Gründe ist, warum zum Beispiel Schulz, Steinmeier und Steinbrück immer so unglaublich schlechte Chancen hatten im Wahlkampf. Denen fehlt die jegliche eigene Machtbasis, nebenbei bemerkt. Und Baerbock natürlich genauso. Und den Grünen fehlt es sozusagen. Die Grünen führen aktuell einen Wahlkampf auf Bundesebene, um immer ganz elegant auf unser eigentliches Thema überzuleiten. Die führen quasi einen Wahlkampf auf Bundesebene, der dem Anspruch nach eine 20%-Partei ist circa, der aber mit den Mitteln geführt wird, eine 8%-Partei. Und das ist eigentlich beachtlich, wie weit die da damit gekommen sind. Ich verstehe ganz, ganz viel bei dem grünen Wahlkampf nicht und unter anderem verstehe ich auch nicht, wo diese Beharrungskraft herkommt in diesem deutlich zweistelligen Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte vermutet, dass die Wähler- und Wählerinnenbasis der Grünen viel volatiler ist, als sie sich jetzt präsentiert hat. In den aktuellen Umfragen hängen die ja irgendwo so zwischen 16% und 17%, was natürlich deutlich weniger ist als die 24, die sie mal hatten auf dem absoluten Höhepunkt. Aber es ist immer noch doppelt so viel wie bei der letzten Bundestagswahl. Und es scheint auch so, als würden sie da nicht mehr großartig drunter fallen. Und eine Partei, die eine solche Menge von Stimmen auf sich vereint, hat üblicherweise einen wesentlich größeren und effektiveren Apparat und auch die Erfahrung natürlich, die da damit einhergeht, die fehlt den Grünen komplett. Das sieht man in diesem Wahlkampf ziemlich offensichtlich. Die machen Fehler über Fehler über Fehler. Die kommen teilweise daher, dass Dinge einfach nicht gemacht werden, die gemacht werden sollten.
Kannst du da Beispiele nennen?
Ich würde quasi jetzt erstmal den groben Rahmen abstecken. Okay. Es gibt Unterlassungen auf der einen Seite, dann gibt es aktive Fehltritte, von denen allerdings tatsächlich erstaunlich wenig im Vergleich zu bisherigen Wahlkämpfen. Und dann gibt es quasi noch die Kategorie der Defensive, die absolut mangelnd ist, also quasi die Abwehr von Attacken der politischen Gegner. Und wenn wir jetzt wenn wir anfangen mit Unterlassungen, dem grünen Wahlkampf fehlt im Endeffekt ein großes Konzept, das da drüber steht, wie das der SPD-Wahlkampf hat. Ja, der SPD-Wahlkampf ist ganz klar, wir haben Olaf Scholz, das ist unser Kandidat, der soll Kanzler werden. Olaf Scholz ist ein kompetenter Kandidat der Mitte, quasi eine Merkel 2.0, nur mit SPD-Anstrich. Das heißt, die Wette der SPD war von Anfang an, die deutschen Wählerinnen wollen keinen Wandel, die wollen Kontinuität. Und diese Wette ist aufgegangen, das muss man ganz klar sagen. Aber auf was zur Hölle haben die Grünen gewettet? Auf Wandel? Weil ihr Wahlkampf war nie wirklich, wir wollen ein anderes Deutschland. Gleichzeitig wollten sie aber auch nicht Kontinuität. Und ihre SpitzenkandidatInnen haben sie auch nicht ins Zentrum gerückt. Also was ist die Aussage? Was ist das Narrativ des grünen Wahlkampfs? Ich kenne keines, ich sehe keines. Ja.
Wenn wir nochmal auf das Medienthema nochmal zurückkommen, das ist ja wichtig, weil man braucht so eine Verdichtung, weil man damit ja die Leute abholt, die das alles nur aus den Augenwinkeln mitbekommen. Also nicht Leute wie wir, die Nachrichten verfolgen, sondern Leute, die vielleicht nur die Schlagzeilen am Kiosk lesen oder nur alle paar Tage mal eine Nachrichtensendung schauen, so die tendenziell auch die Wähler oder Wählerinnen sind, die vielleicht auch wankelmütig sind. Also so, dass du alle abholst, je nachdem, wie tief die hier reingehen in das Thema, das du vertrittst.
Mein Eindruck ist, dass die Strategie hinter dem grünen Wahlkampf im Endeffekt eine Vogelstrauß-Taktik war. Ja, hoffentlich sieht uns keiner. Ja, die hatten über 2019 zum ersten Mal diese 20% Marke in den Umfragen in Sichtweite gehabt. Teilweise haben sie es auch schon erreicht. Dann kam Corona und hat als Thema den Klimawandel, die Klimakrise, die Grünen im Endeffekt ja komplett aus den Schlagzeilen verdrängt. Aber witzigerweise diese Umfragestärke nie großartig angegriffen. Weil wenn für die Grünen etwas gut ist, dann nicht in den Schlagzeilen zu sein. Ja, wann immer die Medien sich um die Grünen kümmern, haben die Grünen ein Problem. Und deswegen war, glaube ich, auch die grundsätzliche Strategie zu versuchen, aus den Schlagzeilen so weit wie möglich draußen zu bleiben. Ja, dass man quasi kein Thema ist, einen so unaufgeregten und erregenden Wahlkampf wie irgendwie möglich zu machen. Quasi so eine Scheibe von Angela Merkel abschneiden. Ja, bloß nicht anecken. Und das ging eine Weile gut. Ja, wir haben das dann im Frühjahr gesehen, wo so im Februar, März oder so waren die Werte für die Grünen ziemlich gut mit so 22-23% in den Umfragen. Dann haben sie im April die Kandidatenfrage endlich geklärt. Das war der erste gefährliche Moment, weil bis April diesen Jahres hatten die Grünen ja nicht mal offiziell gesagt, dass sie das Kanzleramt haben wollen. Ja, die Umfragen haben ganz klar gesagt, ihr seid die Nummer zwei. Und dementsprechend war relativ klar, dass sie einen Kanzlerkandidat oder eine Kanzlerkandidatin benennen müssen. Aber das war offensichtlich nichts, was der grünen Seele besonders am Herzen lag. Ja, ich habe das Gefühl, die haben da selbst nie wirklich dran geglaubt. Also zumindest haben sie es nie mit der Selbstverständlichkeit, mit den Eiern in der Hose, wenn man mir die Formulierung gestattet, quasi gemacht wie die SPD. Ja, die SPD war zu dem Zeitpunkt wirklich klar auf dem dritten Platz. Die Idee, dass Olaf Scholz Kanzler werden könnte, das war bis vor kurzem lächerlich. Und trotzdem hat die SPD von Anfang an gesagt, klar haben wir einen Kanzlerkandidat und wir werden Angela Merkel schlagen. Ja, das war so diese Autosuggestion, die da kam. Und sowas war bei den Grünen nie. Ja, die haben eine Annalena Baerbock aufgestellt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die wirklich glauben, dass Annalena Baerbock Kanzlerin werden kann. Und ohne dieses Feeling sozusagen, ohne diesen Drive, dieses Ziel, ist es halt auch wahnsinnig schwer, Wahlkampf zu machen. Ich habe so die Vorstellung, dass die Hoffnung von denen war, dass sie quasi so zufällig ins Kanzleramt stolpern. Ja, so nach dem Motto, wir nehmen da die Kandidatin, die relativ weich ist quasi, also die keine Kanten hat, an denen sich irgendjemand fangen könnte, wie das bei dem Habeck der Fall ist. Ja, Habeck ist der gefährlichere Kandidat tatsächlich gewesen, Stand April 2021. Das ist aus heutiger Perspektive nicht mehr wirklich vorstellbar. Aber wenn man quasi im April guckt, ist Annalena Baerbock die Kandidatin gewesen, die das geringere Risiko der beiden war. Weil der Habeck halt jemand ist, der gerne frei redet und mal quasi auf der Bühne oder im Interview laut nachdenkt. Und das ist gefährlich, ganz besonders für Grüne. Und Annalena Baerbock, die schien, ich meine, du hast eine junge Frau, eine junge Mutter, die ist noch nie mit irgendwelchen Aussagen positiv oder negativ aufgefallen. Das schien eigentlich für diesen Weichspüler-Wahlkampf die richtige Kandidatin zu sein. Und dann sind Dinge passiert, ja. Und das Problem ist eben, dass offensichtlich diese Vogel-Strauß-Taktik nicht ewig tun konnte. Ich habe das schon im Frühjahr gesagt, es wird der Zeitpunkt kommen, wo die politischen Gegner auf die Grünen einschlagen werden. Und zwar genauso wie 2013 mit dieser Veggie-Day-Geschichte, wenn du dich daran erinnerst. Die werden irgendeinen obskuren Punkt in diesem absurden 272-Seiten-Programm der Grünen finden. Und wer so blöd ist, ein 272-Seiten-Programm zu schreiben, der hat da irgendeinen obskuren Punkt drin. Ich sage nur Lastenfahrräder. Ja, das war jetzt der Versuch, den Veggie Day 2.0 zu machen mit diesem Lastenfahrräder-Förderungsskandal, in Anführungszeichen. Ja, und irgend sowas würde kommen. Ich habe damit gerechnet, dass es eben sowas sein würde aus dem Programm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass Annalena Baerbock so schlau sein würde, einen bestenfalls freundlich formulierten Lebenslauf hochzustellen und dann ein Buch ghostwriten zu lassen, wo die Fußnoten hinten und vorne, also ich weiß nicht, was die Leute sich da dabei gedacht haben.
Wahnsinn, dass da niemand im Team, da komme ich bis heute nicht darüber hinweg. Also der Lebenslauf, das Buch, völlig vermeidbare Fehler. Also wir haben ja vorhin schon Gutenberg, hast du ja angesprochen, Jahre später das zu machen, ohne dass da irgendjemand sagt, pass auf, wir können das nicht, gerade wenn wir jetzt so einen Höhenflug haben und es da wirklich hier für uns auch um etwas geht, wo wir hinkommen können, das sind vermeidbare Fehler, dass da niemand im Team ist, das ist nach wie vor etwas, ich glaube, dass man da so Sachen auch ganz oft überdenkt, was da in Organisationen vorgeht. Ich glaube, dass sie einfach organisatorisch einfach die Personaldecke einfach zu dünn ist und die Leute, die da dran sitzen, einfach überfordert sind von der Aufgabe. Ich glaube, das ist einfach das, worauf es hinausgelaufen ist.
Genau, deswegen habe ich vorher so betont, dass die offensichtlich nicht die Leute und nicht die Kapazitäten haben. Da fehlen die entsprechenden ExpertInnen mit der Kompetenz, einen Bundeswahlkampf zu führen. Die gibt
es nicht. Aber das ist interessant, ne? Aber das ist doch letzten Endes, ich meine, wir haben ja jetzt wirklich hier eine Situation, wo mal wirklich richtig viel Bewegung auf der Parteienebene in Deutschland ist, aber in anderen Ländern, also wenn ich zum Beispiel nach Frankreich schaue, da ist ja auf der Parteiebene eine viel größere Volatilität, was die Wahlergebnisse angeht. Und da geht es ja auch. Also da scheint das ja irgendwie anders zu sein vom Kompetenzaufbau auf organisatorischer Ebene in Parteien oder wie auch immer. Ne, also ist ja nicht gegeben, dass man als kleine Partei, ne, und die Grünen sind ja auch keine junge Partei, die waren auch schon mal in der Bundesregierung beteiligt. Das ist noch gar nicht so super.
20 Jahren.
Ja, gut, aber so super lange ist es auch nicht her. Also ja, es ist schon eine Weile her, aber ne, also ist jetzt nicht 50 Jahre her oder so. Aber ja,
das ist eine Ewigkeit.
Ja.
Ich meine, wenn du jemand bist, der den Grünen Wahlkampf
2015... Aber da leben doch noch welche, die damals da dabei waren.
Ja schon, die leben, aber die sind nicht mehr im Business. Wenn du jemand bist, der Wahlkampf für die Grünen gemacht hat 2005, das war der letzte Bundestagswahlkampf, wo die in der Regierung waren. Und die haben ja schon 2005, sind sie ja schon davon ausgegangen, aus der Regierung zu fliegen. Das heißt, wir bräuchten Leute, die 2002 den Bundestagswahlkampf für die Grünen gemacht haben. Keiner von denen ist mehr im Business. Und also das kannst du völlig vergessen. Es gibt niemanden aus dem grünen Orbit, der irgendwelche Erfahrungen hat mit einem Bundestagswahlkampf auf Bundesebene, der das Ziel einer großen Regierungsbeteiligung hat oder gar des Kanzleramts, weil nochmal, es ist ja eine Sache, ob ich wie die FDP als kleiner Koalitionspartner einen Wahlkampf mache, das können die Grünen grundsätzlich, quasi so diese 8-10% Partei sein, die der kleinere Koalitionspartner ist, aber die fanden sich ja plötzlich in einer Situation, und ich meine, sie hatten ein Jahr, um sich darauf vorzubereiten und haben es offensichtlich nicht genutzt, aber ein Jahr ist halt auch nicht wirklich lange. Also selbst wenn sie das genutzt hätten, hätten sie dasselbe Problem gehabt, nur nicht ganz so schlimm. Die sind in einer Situation, in der sie noch nie zuvor waren und haben kein Personal dafür. Die haben niemanden, der irgendwelche Erfahrungen damit hat, können sie nicht haben. Und da kommen wir zu den Unterlassungen. Weil warum um Gottes Willen haben die sich nicht auswärtige Expertise geholt?
Genau.
Ich habe Kontakt zu politischen Beratenden aus einer großen Agentur, ich nenne es keine Namen, aber dieser Kontakt hat mir erzählt, dass sie auf die Grünen zugegangen sind. 2019, 2020 und Anfang 2021 und ihnen ihre Dienste angeboten haben. Und jedes Mal war die Antwort der Grünen, nee, brauchen wir nicht. Die Grünen sind dann zu denen gekommen im Juni. Das muss ich mir mal vorstellen. Die haben bis Juni gebraucht, um sich darüber klar zu werden, dass vielleicht ein eigenes Umfrageinstitut und auswärtige politische Beratende eine clevere Investition von Geld wären. Ich meine, ja, das ist schweineteuer. Aber das hätten die schon vor anderthalb oder zwei Jahren machen müssen. Und es ist mir völlig unbegreiflich, warum die das nicht getan haben. Die SPD-Kampagne 2017 hat den gleichen Fehler gemacht. Die haben, als die damals den Schulz aufs Tablett gehoben haben, ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, hatten die ebenfalls nichts. Die waren komplett blank. Die sind dann damals zu der Agentur Butter, die diese früheren Wahlkämpfe für die SPD immer gemacht hat, und haben gesagt, hey, wollt ihr uns einen Wahlkampf machen? Und die Agentur Butter hat gemeint, seid ihr völlig bekloppt. Sowas braucht anderthalb Jahre Vorlaufzeit mindestens. Wir machen nichts mit euch. Ihr seid Loser. Und ich meine, wenn ich das weiß, ja, warum zur Hölle weiß das niemand in der grünen Wahlkampfzentrale? Also was tun die Leute dort? Das ist mir völlig unklar. Was hat sich Annalena Baerbock da dabei gedacht? Was hat die gemacht in der ganzen Zeit? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie ein Nahkampf-Messer-Kampf hinter den Kulissen gegen Robert Habeck hatte. Das scheint mir schon relativ einvernehmlich zu sein. Ich habe eher das Gefühl, dass die zwei bis zum maximal möglichen Zeitpunkt gewartet haben, weil keiner von den beiden wirklich diesen Sprung machen wollte, zu sagen, ich bin der Bundeskanzlerkandidat der Grünen. Und dann kam am Schluss irgendwann der Habeck und hat gesagt, ja, eigentlich würde ich schon ganz gern machen. Und aber wenn die Annalena als Frau möchte, dann darf sie. Und dann hat die Annalena als Frau das gemacht. Ich habe keine Ahnung, was da die Prozesse hinter den Kulissen der Grünen waren, aber wohl durchdacht waren die offensichtlich nicht. Und Annalena Baerbock hat halt dann die nächsten zwei Monate auch nichts gemacht. Ne, mhm. Weil haben die im April aufs Tablett gehoben, und das wäre der Zeitpunkt gewesen, uns als der potenziellen Wählendenschaft Annalena Baerbock vorzustellen. Wer zur Hölle ist Annalena Baerbock? Ich weiß es bis heute nicht. Ja, wer ist sie? Ich habe mittlerweile mitbekommen, sie ist irgendwas über 40 und sie ist eine junge Mutter. Und da erschöpft sich mein Wissen. Warum wurde mir diese Kandidatin nicht verkauft? Ja, wer ist sie? Warum will sie Kanzlerin sein? Was ist ihre Agenda? Was tut sie? Warum ist das Land anders, wenn sie an die Regierung kommt? Ich habe keine Ahnung. Ja, die Grünen machen das nicht. Stattdessen machen sie Wahlplakate, auf denen sie entweder neben Robert Habeck steht, irgendwas sagt von Zukunft gestalten, oder ich habe generische Grünen-Wahlplakate. Keine von diesen Plakaten passen in irgendeiner Art und Weise zusammen. Ja, die erste halbwegs professionelle Performance, die ich von Baerbock gesehen habe, ist das Triell gewesen. Aber das ist viel zu spät. Da war ihr Auftritt insgesamt ziemlich gut, überraschend gut, ehrlich gesagt.
Aber meinst du wirklich, dass das, also ja, ich sehe das schon ähnlich, aber ist es wirklich, also es wäre natürlich besser gewesen, wenn sie das gemacht hätten, früher gemacht hätten, aber die meisten Leute oder viele Leute entscheiden doch sowieso erst wenige Wochen vor der Wahl. Also da ist es nicht so, dass das jetzt zu spät wäre. Und ich meine, da könnte man ja genauso gut auf die Union schauen, die ja noch ein bisschen länger gebraucht hat, bis sie dann irgendwie sich auf einen Kandidaten in Anführungszeichen einigen konnte.
Schau, wie gut das lief.
Ja.
Der Punkt ist, was haben diese ganzen Unterlassungen des Grünen-Wahlkampfs und von Annalena Baerbock sich aktiv zu definieren? Zu was hat es geführt, dass irgendwelche anderen Leute sie definieren? Und diese irgendwelchen anderen Leute, das waren überraschenderweise nicht die politischen Gegner, von denen ich es auch erwartet hätte zu Beginn des Jahres. Also wie gesagt, ich wäre davon ausgegangen, dass da die übliche Geschichte kommt von obskure Forderungen von Seite 215 vom grünen Wahlprogramm. Und hier haben wir eine naive, idealistische, völlig unrealistische Grünen-Kandidatin, die irgendwelchen Bullshit fordert. Ja, rette die Borkenkäfer oder sowas. Das kam alles nicht. Was stattdessen kam, war eine Auflage von dem guten Plug 2.0, dass da dann irgendwelche Privatleute quasi diese Geschichte mit dem Lebenslauf zuerst und dann dieses Buch, das sie da meines Wissens nach hat ghostwriten lassen. Ich bin in diesen Trivia nicht so drin, aber dass das gefunden wird Und jetzt und warum wird es dann so eine riesen Story? Nicht, weil dieser Lebenslauf mit diesen Auslassungen, die da wohl drin waren und Übertreibungen oder diese Copy-Paste-Geschichte aus ihrem Buch, weil das so relevant wäre. Ich meine, diese Politikerbücher lesen sich alle gleich scheiße. Das interessiert normalerweise keine Sau. Und wer hat jemals eine Wahlentscheidung getroffen wegen des Lebenslaufs auf der Homepage der Partei? Ja, auch das interessiert eigentlich niemanden.
Aber es war der erste Eindruck für viele Leute, ne?
Genau, warum kann das so eine gigantische Wirkung entfalten? Weil es in ein Vakuum reinfällt. Weil es keine Story gab. Das Einzige, was da passiert ist, war Baerbocks Versuch, sich eine außenpolitische Expertise heranzufabulieren, um quasi dieses Kanzlerformat zu kriegen. Ja, da muss man immer irgendwas mit Außenpolitik machen. Hat sie offensichtlich nicht, woher auch. Ja, erneut, die Grünen sind seit 20 Jahren nicht mehr in der Regierung. Also, was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, ich bin Völkerrechtlerin. Und ich meine, man kann großzügig sagen, dass sie irgendwie so völkerrechtsbenachbart ist. Und grundsätzlich würde das ja auch tun quasi, nur sie ist halt nicht in irgendeiner Art und Weise so, dass man beruflich sagen könnte, du bist Völkerrechtlerin. Und das war dann auch schon wieder alles. Und wir haben dann dieses Vakuum. Und in dieses Vakuum, dieses Annalena Baerbock-förmige Vakuum, füllt sich dann dieser ganze andere Scheiß, der da reinkommt. Und dann sind wir wieder bei den Unterlassungen, weil wir reagieren darauf, die Grünen, wie im Endeffekt als hätte ich in ein Hornissennest gestochen. Alle fliegen wie wild durcheinander und niemand hat auch nur die geringste Abwehrstrategie. Und das ist auch sowas, das ich nicht verstehe. Wie kann diese Partei glauben, dass sie nicht angegriffen wird bis September und keine Abwehrstrategie haben? Ich kann ja diese Vogel-Strauß-Strategie fahren und quasi sagen, wir melken dieses, niemand kümmert sich um uns und wir sind in den Umfragen hoch, solange es geht. Aber es war doch klar, dass diese ganze Negativpresse der CDU in dem Moment, wo die ihren Kandidaten haben, enden würde. Und dass dann das Ganze rausläuft auf ein Duell zwischen dem CDU-Kandidaten und der Grünen-Kandidatin. Das war völlig absehbar. Und dass in diesem Moment ein Scheinwerferlicht auf eben diese Kandidatin gerichtet wird. Und dann kam das Scheinwerferlicht und da war nichts. Da war im Endeffekt ein leerer Stuhl. Und warum? Ja, und dann kam da quasi die Annalena so von der Seite her und hat sich so ein bisschen unsicher auf diesen Stuhl gesetzt, um in dem Bild zu bleiben und wusste nicht recht, was sie tun soll. Und das alles wurde quasi massiv, das war Kübel um Kübel um Kübel, der sich über die ergossen hat und die wussten nicht, wie sie damit umgehen müssen. Und es gab keine Abwehrstrategie gegen völlig vorhersehbare Angriffe, gegen völlig vorhersehbare Schwächen. Weil es war klar, dass eine grünen Kanzlerkandidatin oder ein grünen Kanzlerkandidat keine Regierungserfahrung haben wird. Ja, ich meine, der Habeck ist ja auch nur Landwirtschaftsminister. Man soll jetzt bitte nicht die Story erzählen, dass der deswegen als erfahrene Regierungsperson geframed worden wäre. Ja, keiner von denen hat ein Bundesland geführt. Das hätte nur der Kretschmann machen können und der war aus vielerlei Gründen kein relevanter Kandidat.
Das ist ja auch kein Kriterium, dass man sich irgendwie an die Backe kleben muss, dass man das mittragen
muss.
Nein,
natürlich nicht, aber das war
auch
klar.
Angela Merkel hat nie ein Land geführt.
Nö, hat sie auch nicht. Aber sie hat die CDU geführt, die größte Partei 2 Jahre vorher wenigstens. Und sie war Ministerin unter Kohl für 8 Jahre. Also die war zumindest wenigstens mal Bundesministerin. Und da haben halt die Grünen zwangsläufig, weil erneut, sie sind seit 2005 nicht mehr in der Regierung, da gab es kein Personal. Das war eine offensichtliche Schwäche. Aber warum hat man gegen diese Schwäche nicht eine Formulierung, ein Narrativ, ein irgendwas, eine vorbereitete Reaktion? Nichts davon ist da. Und dann kommen diese Lastenfahrrad-Scheiße und was hat man? Nichts. Kein Argument. Dann kommt diese Gender-Geschichte. Seit einem halben oder dreiviertel Jahr mindestens macht die CDU und die bürgerliche Presse nichts anderes als identitätspolitischen Kulturkampf führen mit dem Gender-Thema. Und dann kommt es in den Wahlkampf von die Grünen und so, was, Gender, davon hören wir zum ersten Mal. Das macht mich wahnsinnig als jemand, der das beobachtet. Der diese unglaubliche Inkompetenz, die da spricht. Erst im Triell hat Baerbock es geschafft und erneut überraschend kompetent, diesen Angriff abzuwehren. Aber was war denn die Wochen und Monate vorher? Die waren im Endeffekt asleep at the wheel. So, und jetzt ist mein Rant zu Ende.
Du bist also doch ein Fan von Rants. Ich bin gar nicht sicher, also dieses Gender-Thema, das kommt mir wie so ein Kulturkampf-Thema vor, von, bei dem eine Seite ganz, 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 ganz unbedingt will, dass das ganz vorne auf der Agenda steht und es aber nicht so richtig funktioniert. Also man das ganz oft, ich muss da mal ganz oft daran denken, wie am Anfang der Pandemie die Trump-Administration damals darauf reagiert hat, wo man ganz schön sehen konnte, da hat ein politisches Lager einen Korb mit politischen Waffen, die sie einsetzen, rhetorischen Waffen, und die werfen sie einfach immer auf jedes Thema. Ne, das ist immer ein Hoax, ist immer dieses, ist immer jenes, und das ist so offensichtlich dann aufgefallen, wie die medialen Hebel dann da bei den Republikanern Trump waren. Und so finde ich das, kann man das auch hier sehen, wie die Union unbedingt gendern und das Kulturkampfding einfach so nach vorne schieben will, um von allen anderen Sachen abzulenken. Die junge Union, die da jetzt irgendwie, weiß ich nicht, hunderttausende Aufkleber bestellt hat gegen das Gendern. Also es ist ja an Absurdität alles überhaupt nicht mehr zu toppen. Aber ich weiß nicht, ich finde, dass man das schon noch alles ein bisschen unterschiedlich abschwächen muss, ne? Also dass man versucht, ich glaube, dass man beim Gendern haben, glaube ich, die Grünen zu Recht versucht einfach, was willst du da machen? Also das kannst du einfach nur als belangloses Thema behandeln, als das es ist, wenn dann die konservative Sprachpolizei dann da um die Ecke kommt und da denkt, das muss sie jetzt unbedingt hier, muss die Sprache gerettet werden. Aber die anderen Themen, also nach wie vor, ich kann ganz vieles von den Grünen einfach nicht nachvollziehen, warum man da nicht. Es kommt immer wieder darauf hin zurück, dass man einfach verpasst hat, einfach intern Kompetenzen aufzubauen und gleichzeitig externe Kompetenzen für den Wahlkampf noch dazu zu holen. Sie haben ja auch irgendwann gesagt, da haben ja auch ganz viele Experten da oder Experten die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, dass sie intern eine Agentur aufbauen, irgend sowas für den Wahlkampf oder sowas. Da war ja auch irgendwas, statt eben, wie du sagst, da externe Hilfe dann für den Wahlkampf dazu zu holen. Also erstaunlich ist ja der Höhenflug der Grünen hat ja mit dem letzten Europawahlkampf angefangen, beziehungsweise mit den Ergebnissen, wie sie da auf der Europaebene und da in Deutschland gewählt worden. Und seitdem hat sich das ja fortgesetzt. Und da war ja zu dem Zeitpunkt, damals war ja auch schon in den Medien ja auch schon, ja, die Grünen haben für die Größe, die sie da bei den Wahlergebnissen kommen, ein Personalproblem auf allen Ebenen. Also beziehungsweise eine Personalherausforderung, weil sie einfach nicht genügend Leute haben für die Größe, in die sie da jetzt vorstoßen. Und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass man das da nicht rechtzeitig vor dem Bundestagswahlkampf angegangen ist.
Ja, genau, so geht es mir auch. Ich meine, das Gender-Thema ist nachvollziehbar, dass das so stark prononciert wird, weil es eben ein identitätspolitisches Kulturkampfthema ist. Es ist für nur sehr wenige VerteidigerInnen relativ relevant. Und für eine vergleichsweise große Zahl von GegnerInnen relevant. Die Mehrheit der Wählendenschaft kümmert sich nicht großartig drum.
Ja, klar.
Aber wenn wir quasi sagen, 70% ist es relativ Hupe, dann haben wir immer noch 25%, die es ablehnen und 5%, die es gut finden. Und das macht es im Endeffekt zu einem Gewinn für die CDU und FDP. Ich stimme dir zu, dass es überraschend tatsächlich ist, wie wenig effektiv dieses Thema im Wahlkampf ist. Aber erneut, der für uns relevante Teil hier ist eigentlich eher, warum sind die Grünen nicht darauf vorbereitet, dass dieses Thema kommt? Warum haben die da keine entsprechenden Ideen? Warum haben sie keine Abwehrstrategien und so weiter? Aber ich drehe mich da wirklich im Kreis.
Aber brauchst du da wirklich bei diesem Randthema, dass da vom Gegner so hochgefahren wird, da wirklich so eine Abwehrstrategie? Du musst dich ja auch nicht in eine Position reindrängen lassen, da was das angeht.
Nein, aber du kannst es den Gegner nicht definieren lassen. Wir haben wieder das Thema mit dem Vakuum. Ja, es ist ein Nebenthema. Es ist ziemlich irrelevant, vor allem im Vergleich mit den großen Themen, Klimakrise, Europa und. Ja, wir haben Rentensystem, whatever, name it. Ja, wir haben massenhaft wirklich wichtige Themen im Vergleich zu diesem Gender-Thema. Aber das ist eben ein Identitätsthema. Und Identitätsthemen, auch wenn sie rein technisch gesehen irrelevant sind, fühlen sich für diejenigen, für deren Identität es wichtig ist, immer zentral an. Mhm. Das haben wir auch beim Trumpschen Wahlkampf zigmal gesehen. Und für gewisse Teile in der Basis der CDU und in der FDP und bei der AfD sowieso ist dieses Gender-Thema mittlerweile ein gigantisches Ding. Und dementsprechend müssen ihre PolitikerInnen das auch draufhauen sozusagen und permanent bedienen, weil das eben mittlerweile für die ein großes Thema geworden ist.
Aber das ist ja dann auch wieder ein Thema, wo man zur eigenen Basis spricht. Das ist doch nichts.
Genau.
Oder zu den Hardcore-Leuten dann in so einem Lager. Und das bewegt ja keine Wechselwählerinnen.
Nö, die musst du ja quasi motivieren, zur Wahlurne zu gehen. Und das Ding ist, du möchtest ja eben nicht als der entsprechende Gegenpart im progressiven Lager. Was du nicht möchtest, ist, dass es ein großes Thema wird, weil erneut, es ist ein Nebenthema. Und zwar eines, bei dem wir die Mehrheit der Leute noch nicht auf unserer Seite haben. Dementsprechend darf dieses Thema nicht ein großes Thema werden und ich muss irgendeine Möglichkeit haben, das klein zu halten. Ich muss es abwiegeln, abbügeln und unter den Teppich kehren, sodass es ein Thema für die Basis bleibt dieser rechten Parteien, weil, also hier im Sinne von Mitte-Rechts, ja, also ich will jetzt nicht die CDU und FDP als rechtsradikal bezeichnen, sondern einfach nur, um sie von SPD und Grünen abzugrenzen. Das muss quasi ein Thema für die bleiben, für die Leute, die eh never ever ihr Kreuz bei den Grünen machen würden. Dann ist es egal. Aber in dem Moment, wo ich quasi dieses Thema ständig in den allgemeinen Diskurs reinbluten lasse und keine vernünftige Antwort darauf habe, da kriege ich ein Problem. Und auch hier gibt es einfach keine vernünftige, geeinte Abwehrstrategie. Und die müsste jetzt hier tatsächlich übrigens auch des gesamten progressiven Lagers sein. Weil ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum SPD und Linke gelegentlich versuchen, mit dem Thema auch politisches Heu zu dreschen. Als ob die Konkurrenz für die drei rechten Parteien machen könnten bei dem Spielen von solchen identitätspolitischen Themen. Wer tatsächlich gegen Gendern ist, der wird und davon seine Wahlentscheidung abhängig macht, der wird never ever sein Kreuz bei irgendeiner rot-rot-grünen Partei machen. Also das ist mir auch so ein bisschen unklar, was deren Strategie da ist. Aber wie gesagt, es geht grundsätzlich um diese Unterlassungen, um diese mangelnde Professionalität beim Auffangen, bei der Defensive von Problemen, die offensichtlich schon seit mindestens einem Jahr absehbar sind, dass die kommen werden. Und ich meine, die Grünen fordern ja nicht mal in irgendeiner Art und Weise geschlechtergerechte Sprache. Die haben sich ja sogar an diversen Stellen im Endeffekt dagegen ausgesprochen, die auch nur irgendwie offiziell zu verwenden. Und trotzdem werden sie permanent damit identifiziert.
Warum? Weil es ja nicht um das Ding an sich geht. Das ist halt einfach eine rhetorische Waffe.
Weil sie keine Abwehrstrategie da dagegen haben.
Das ist halt einfach eine rhetorische Waffe, die eingesetzt wird.
Warum sagen die das nicht?
Das ist da auch den ganzen Politikern, den Unionsplänen oder den konservativen Plänen auch völlig Schnuppe.
Völlig. Aber der Punkt ist, also ich meine, es ist ihnen nicht komplett Schnuppe. Ich meine, die wollen das ja tatsächlich genuin nicht, aber es ist kein Thema, das für sie relevant wäre. Also wenn das Kanzleramt daran hängt, ob Gendern an Universitäten erlaubt ist oder nicht, das würden die ja sofort erlauben. Daran hinge es ja nicht, ja. Sondern die Geschichte ist einfach nur die, dass da nicht eine Standardformulierung existiert, mit der man dieses blöde Thema wegkriegt. Als ein stupider Vergleich dafür, für so eine offene Flanke, ist dieses DDR als Unrechtsstaat bei der Linken. Das fasziniert mich seit 15 Jahren, dass es diese Partei nicht schafft, eine Standardformulierung gegen diese Vorwürfe zu kriegen. Inzwischen sind sie nicht mehr ganz so häufig wie noch in den Nullerjahren, aber da wurde permanent, ist dieser Partei wie ein Mühlstein um den Hals gehangen, dass sie sich hat fangen lassen von dieser, war die DDR ein Unrechtsstaat. Jedes Mal, wenn das Thema aufkam, konntest du darauf wetten, dass die linken PolitikerInnen dazu fallen, nicht so wirklich und lass uns mal drüber reden und Scheiß und Krusch, anstatt dass da einfach irgendwann so eine Standard-Null-Antwort gegeben wird und jeder und jede PolitikerIn der Linken wiederholt die, bis sie den JournalistInnen so zur Nase raushängt, dass diese Frage nicht mehr gestellt wird. Und das Gleiche brauchen die Grünen auch. Ja, wenn du guckst, auf die CDU, die sind die absoluten Meister darin, die Kommunikation innerhalb ihrer Partei quasi zu harmonisieren. Wenn die CDU eine neue Angriffslinie hat, jeder, der irgendwie für die CDU spricht, wird diese Linie in exakt den gleichen Worten in jedes Mikrofon sprechen.
Ja.
Und da muss man wirklich mal drauf achten. Die sind so gut da drin, bestimmte Formulierungen parteieinheitlich über ganz Deutschland so lange in die Mikrofone reinzuschwätzen, bis sie wirklich jedem zur Nase raushängen. Aber das ist erfolgreiche politische Kommunikation. Und deswegen gewinnt die CDU normalerweise Wahlkämpfe.
Ja, das ist auch etwas, was mir auch schon länger auffällt, was ich auch im persönlichen Umfeld auch beobachten kann. Was man wirklich auch länderübergreifend sehen kann, sowohl in den USA oder in anderen Ländern als auch hierzulande. Ich habe ganz oft den Eindruck, dass das rechte, konservative Lager, also rechts der Mitte, sehr viel im Zweifel opportunistischer und professioneller agiert im politischen Alltag als das linke, progressive Lager, aus welchen Gründen auch immer. Na, also genau das, was du sagst. Ne? Da gibt's dann halt einen Textbaustein und dann wird er halt durchgeprügelt. Statt auf der anderen Seite links wie grün, da kommt zum 20., 30. Mal dieselbe Frage und man ist zum 30. Mal überrascht über die Frage, statt einfach professionell damit umzugehen. Okay, die Journalistinnen werden uns immer wieder diese Frage stellen, überlegen wir uns jetzt einfach, einigen wir uns auf irgendetwas? Nee. Da redet man halt nicht drüber, da einigt man sich auf nichts, sondern man sieht sich halt im Recht, in der Sache, in den Themen, mit denen man sich beschäftigt und hat das Gefühl, dass man über diesen medialen Dynamiken oder Diskursdynamiken einfach drüber steht, weil man in der Sache Recht hat oder was auch immer, also es ist jetzt eine Vermutung, was auch immer auf der persönlichen Ebene der Grund ist. Das ist ganz oft etwas, was ich frustrierend beobachte, dieser fehlende Pragmatismus, sage ich jetzt mal.
Stimme ich dir absolut zu. Ich glaube, wir sind da dann mit dem Thema soweit auch durch. Also ich denke wirklich, diese fehlende Kompetenz, diese fehlende Vorbereitung, dieses fehlende Antizipieren von Attacken und das fehlende Narrativ, das ist alles das, was reinläuft. Und on top, auf diesen ganzen Mix kommen dann noch die persönlichen Fehltritte und Fehler, die einzelne Leute bei den Grünen allen voran, natürlich Baerbock als die Spitzenkandidatin gemacht haben und vielleicht auch noch machen werden. Wir haben ja noch 3 Wochen. Aber das sind eben Geschichten, die da geschehen sind und die erklären, was da passiert ist. Und viel mehr habe ich dazu, glaube ich, nicht mehr beizutragen.
Ja, und das ist natürlich frustrierend, ne? Gerade vor dem Hintergrund der letzten Ausgabe, die wir gemacht haben. Ne? Und du hast es ja auch schon, du sagst es ja regelmäßig, welche Karten wurden den Parteien zugespielt? Und da hatten die Grünen einfach gute Karten, die ihnen zugespielt wurden, die sie hatten. Ne? Also vor dem Hintergrund, also ich meine, der IPCC-Bericht, wir sehen jeden Sommer die neue Naturkatastrophen überall. Die Klimakrise ist komplett angekommen. Das ist das Thema, weswegen die Partei sich damals gegründet hat. Und das ist so sehr angekommen. Und vor dem Hintergrund, der Planet brennt. Und sie setzen das einfach so, ja, also sie holen einfach nicht das Maximum raus, sage ich jetzt mal, dass sie rausholen könnten. Und das ist sehr frustrierend zu beobachten, gerade wenn man jetzt sich überlegt, wie wichtig die Wahl ist, wie wichtig die nächsten 10 Jahre für uns als gesamte Menschheit werden. Da jeder Prozentpunkt, den da die Grünen da rausholen können. Da haben wir noch gar nicht drüber geredet, dass man gar nicht überall alle seine Stimmen der Grünen geben kann. Da kommen wir auch wieder zu diesen ganzen...
Ja, aber das hat mit der Bundespartei nichts zu tun. Das ist ja quasi so ein saarlandspezifisches Thema.
Das ist aber auch ein Thema, was ich meinte, dass dann ganz, das würde auf der konservativen Seite einfach nicht passieren, so etwas.
Ja, das völlig
ist einfach so, ne? Was ich vorhin meinte mit den verschiedenen Lagern, wie die da doch sich an der Stelle unterscheiden. Und das ist sehr frustrierend jetzt zu sehen, weil, wie gesagt, jedes grüne Prozent bei der nächsten Bundestag, bei der nächsten Zusammensetzung des Bundestags zählt. Einfach,
um quasi noch einen Ausblick auf die Zukunft zu geben. Meine aktuelle Prognose wäre die, dass Annalena Baerbock wohl Vizekanzlerin wird, ob jetzt in einer Ampel oder in Jamaika, sei mal dahingestellt. Aber in beiden Konstellationen wären die Grünen ja die zweitstärkste Partei. Und wenn das so kommt, dann hätte sie quasi 4 Jahre die Gelegenheit, sich quasi noch diesen Regierungserfahrungsnimbus umzuhängen, ihr Profil zu schärfen, zu versuchen, sich ein bisschen zu definieren und dann 2025 einen neuen Anlauf zu wagen. Denn ich glaube tatsächlich, dass diese ganzen Affären, über die sie gestürzt ist dieses Jahr, dass die 2025 nicht nochmal eine Rolle spielen.
Naja,
weil klar. Die werden das nächste Mal einen gescheiten Lebenslauf hochladen. Und falls sie noch einmal ein Buch schreibt, werden garantiert alle Fußnoten stimmen. Großartig. Und ansonsten hat sie ja glücklicherweise nichts verbockt. Das muss man ja klar sagen. Sie hat ja abgesehen davon keine großartigen Fehltritte sich geleistet. Das heißt, da ist noch Potenzial, das nochmal zu retten. Das heißt nicht, dass ihr das gelingen wird, aber das Potenzial ist zumindest da, in einer Art, in der es für andere Leute nicht da ist oder nicht da war, je nachdem, wie man das sehen möchte. Von daher würde ich da davon ausgehen, dass die Geschichte noch nicht komplett verloren ist und dass die Grünen 2025 erneut mit Kanzlerkandidaten antreten werden. Und ob das dann wieder Baerbock sein wird, sei mal dahingestellt. Aber wenn das Wahlergebnis der Grünen halbwegs okay ist und wenn sie schaffen, eine Koalition zu bilden mit ihr als Vizekanzlerin oder von mir aus auch Habeck als Vizekanzler, falls sie absägen sollten, was ich nicht glaube, dann wird eine dieser beiden Personen 2025 vermutlich auch immer noch die entscheidende Kraft da dahinter sein und einen neuen Anlauf unternehmen. Und so volatil, wie das ganze System gerade ist, würde ich annehmen, dass da dann erneut auch alles offen sein wird diesbezüglich.
Ja, ich bin gespannt.
Ich auch. Und damit verabschieden wir uns für heute. Schön, dass ihr zugehört habt. Noch einmal der Aufruf an alle. Teilt uns, erzählt euren Eltern, Freunden, Verwandten,
Bekannten. Ja, den Alten, die sind wichtig.
Genau, die alten, die bekannten Podcast-hörenden Rentner. Euren
wenn Kollegen. Es muss ja nicht diese Ausgabe sein, aber die kleinen, dann schickt denen die Klimaausgabe. Wenn sie es schon nicht.
Genau, auch diese Ausgabe ist toll.
Ja, ja, natürlich ist sie toll.
Schickt ihnen alle Ausgaben. Macht Werbung für uns. Je mehr Leute uns hören, desto besser.
Genau. Super.
Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Ciao.
Ciao, Marcel.